Herzlich willkommen zu New York, zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, während in weiten Teilen der Welt Feiertag ist, Australien, Hongkong, auch Europa geschlossen. Bei uns an der Wall Street wird gehandelt, die Liquidität ist dünn und das Nachrichtenumfeld ist mal wieder negativ. Wir haben zunehmend Sorge, dass das Vertrauen in die amerikanische Notenbank durch Donald Trump untergraben wird und durch seine Bemühungen, Jerome Powell als Fed-Chef zu ersetzen. Dementsprechend ist alles USA unter Druck. Der US-Dollar schwach, die Renditen der Staatsanleihen steigen, der Goldpreis steigt ebenfalls und die Wall Street, der Aktienmarkt unter Abgabedruck. Tja, der Ostermontag, kein erfreulicher Handelstag bei uns an der Wall Street, während ja viele Märkte in dieser Welt, in Europa, in Hongkong, in Australien geschlossen sind. Also die Liquidität ist dünn und dementsprechend stark ist der Abgabedruck in diesem Vakuum, wenn das Nachrichtenumfeld nicht mitspielt. Wir haben sehr viele Schlagzeilen, was die Pläne von Donald Trump um den amerikanischen Chef der Notenbank betrifft, Jerome Powell. Wie sicher sitzt er in seinem Sattel? Denn seine Amtszeit endet ja eigentlich erst im Mai 2026. Und die Wall Street will eine stabile und vor allem unabhängige US-Notenbank sehen. Wir hatten aber in den letzten Tagen, seit Donnerstag letzte Woche, einige Schlagzeilen, die darauf deuten, dass Donald Trump Jerome Powell verstärkt ins Visier nimmt. Am Donnerstag letzte Woche gab es dazu einen Bericht im Wall Street Journal. Im inneren Zirkel habe Trump schon seit Monaten darüber diskutiert, wie er Jerome Powell ersetzen könnte. Am Freitag hatte sich Wirtschaftsberater Hassett zu Wort gemeldet, dass das Weiße Haus prüfte, ob man als Präsident den Chef der US-Notenbank ersetzen kann. Und man merkt, wie stark die Spannungen im Weißen Haus sind. Senator John Kennedy, ein Republikaner, der sehr einflussreich ist und Mitglied im Bankenausschuss des Senats, er verteidigt US-Notenbankchef Jerome Powell gegenüber Donald Trump. Kein Präsident habe das Recht, den Chef der Notenbank zu entfernen. Das System ist extra so ausgerichtet, damit die amerikanische Notenbank auch etwas Unbequemes machen kann. Unbequem für den jeweiligen Präsidenten, weil die Notenbank die Stabilität, Preisstabilität und letztendlich gesehen auch Vollbeschäftigung im Auge behalten muss. Wir sehen also Spannungen im Weißen Haus und vor allen Dingen auch Sorge, dass Donald Trump hier eingreifen könnte. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, die Schlagzeilen signalisieren die Unsicherheit die europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und für betriebliche Altersvorsorge wirft die Frage auf, ob man US-Staatsanleihen noch als Hafen der Sicherheit sehen könnte. Das berichtet Bloomberg. In anderen Worten, dadurch wird natürlich werden die Renditen untergraben, steigen also, und das in einem Umfeld, in dem die USA ja sehr viele Staatsanleihen ausgeben müssen. Wir sehen das übrigens auch bei Unternehmensanleihen, wenn wir uns die Statistik hier der Bank of America mal anschauen. Wir haben die größten Kapitalabflüsse aus dem Bereich der US-Unternehmensanleihen seit dem Covid-Crash. Die größten Kapitalabflüsse von ausländischen Investoren, die leiden natürlich auch darunter, dass der US-Dollar so schwach ist. Der Dollar-Index steht weiter deutlich unter Abgabedruck. Das untergräbt natürlich auch das globale Währungssystem. Kann hier für Verwerfungen sorgen an den Kapitalmärkten. Wir haben Meldungen in der Financial Times, der US-Dollar sei schwach aufgrund der Angriffe Washingtons auf Notenbankchef Jerome Powell und aufgrund des Handelskonflikts mit vielen Ländern, insbesondere auch mit China. Und das Wall Street Journal betont, China warnt Nationen, im Zuge der Verhandlungen mit Washington wegen der Zollpolitik Pekings Interessen nicht zu benachteiligen. Letzte Woche gab es ja Berichte, dass die Trump-Administration anscheinend in den Zollverhandlungen mit voraussetzt, dass die jeweiligen Länder ebenfalls Peking abstrafen sollte. Also ich muss sagen, mir kommt das ganze Thema aus allen Ohren und Poren raus. Ich würde mich sehr freuen, nicht jeden Tag darüber berichten zu müssen, aber es ist das Thema, das an der Wall Street nach wie vor für Verunsicherung sorgt und vor allen Dingen eben auch die Unsicherheit, was Jerome Powell betrifft, dessen Unabhängigkeit im Prinzip unantastbar sein sollten für einen amerikanischen Präsidenten. Wir haben auch Meldungen in der New York Times und Politico, dass es zum Beispiel zwischen China und den Vereinigten Staaten bisher noch keine Kommunikation auf höchster Ebene gibt. Well, Trump hatte letzten Freitag noch betont, we have nice conversations going with China. Wir haben nette Konversationen mit China. Naja, also so richtig nett findet das der Kapitalmarkt nicht, zumal, was soll das bedeuten? Nette Unterhaltungen mit China, also das bedeutet erstmal gar nichts und tief blicken tun vor allen Dingen auch die Kommentare von Japan. Trump hatte ja letzte Woche, die Handelsdelegation Japans war in Washington betobt, eine great progress, große Fortschritte. Wenn man sich allerdings jetzt die jüngsten Kommentare von Japan anhört, klingt das nicht wirklich nach großem Fortschritt. Hier wurde betont, dass Donald Trump überraschend an den Gesprächen sogar persönlich teilgenommen hat. Dies sei ein Signal, dass die USA einen raschen Deal haben wollen. Japan betont aber, wir werden keinen raschen Deal machen und es sei sehr schwer vorhersehbar zu sagen, wie lange die Gespräche dauern werden, um dieses große Gap zwischen Japan und den Vereinigten Staaten zu schließen. Es ist eben anscheinend nicht alles so einfach, wie sich Donald Trump das vorstellt. Und nochmal ein Bogen zurück zur Notenbankchef Powell. Hier wird auch in den Medien berichtet, dass letztendlich gesehen Trump, obwohl er weiß, welches Chaos diese Kommentare zur Notenbank an den Kapitalmärkten machen, dass er das trotzdem nicht scheut. Und das ist natürlich kein besonders gutes Signal. Bei den reziproken Zöllen, die am 2. April im Rose Garden gemeldet wurden, war es ja letztendlich das Gleiche. Ohne Rücksicht auf Verluste, wissentlich, dass diese Kommentare und diese Schritte für Chaos sorgen würden, nicht nur in der Wirtschaft, sondern letztendlich gesehen eben auch an den Kapitalmärkten. Und derweil wächst in den USA das Risiko vor einer Rezession. Hier sehen wir nochmal von der Bank of America die Monatsumfrage der Fondsmanager. Darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen, aber diese Grafik stellt das nochmal sehr schön dar. Die Erwartungen einer harten Landung bei globalen Fondsmanagern ist jetzt auf knapp unter 50% gesprungen. Eine Verfünffachung im Vergleich zum Vormonat. Die Sorge also vor einer Wirtschaftsflaute wächst in den Vereinigten Staaten. Alles sehr bedauerlich, denn letztendlich gesehen setzt sich das nun fort auch bei den Unternehmen. Darüber werde ich gleich nochmal reden. Aber bleiben wir leider nochmal ganz kurz bei diesem ganzen Chaos, das wir in Washington sehen. Auch das bringt ziemlich viele Geschichten heute mit zum Ausdruck. Wo haben wir es? Der Chef der Steuerbehörde, also des Finanzamtes in den USA. Letzte Woche wurde also Gary Shapley als neuer Chef der IRS benannt. Das ist der dritte Chef, der benannt wird seit Beginn der Amtsperiode von Donald Trump. Im Januar, wir haben April. So, und jetzt die Hiobsbotschaft, weil Gary Shapley, der letzte Woche als neuer Chef bekannt gegeben wurde, wird nun doch nicht Chef der IRS, und zwar anscheinend wegen Finanzminister Scott Bessent. Der soll sich beklagt haben, dass der Chef der IRS von Elon Musk und von Doge im Prinzip etabliert wurde. Als Finanzminister sei er gar nicht informiert gewesen. So gesehen rudert man jetzt hier schon wieder zurück. Das Supreme Court, der oberste Gerichtshof in den Vereinigten Staaten, hat am Samstag dem Weißen Haus angeordnet, alle Abschiebungen von Staatsbürgern von Venezuela unter dem Alien Enemies Act einzustellen. Das Supreme Court wird am 15. Mai laut Wall Street Journal Argumente hören, was Birthright Citizenship betrifft. Das ist in der amerikanischen Constitution verankert. Wenn man in den USA geboren wird, wird man Staatsbürger. Donald Trump will das ändern. Wir haben weiterhin eine Zuspitzung des Konflikts zwischen Harvard und der Trump-Administration. Die Harvard sollte, wie alle anderen Universitäten, die sich Donald Trump beugen, eine Person einstellen, die quasi die Interessen der Trump-Administration an der Universität vertritt. Wir haben im Wall Street Journal Berichte, dass die massiven Entlassungen bei der US-Gesundheitsbehörde jetzt schon zu verspäteten Genehmigungsprozessen führt für Medikamente. Wir haben 75 Medikamente in der Pipeline in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten. Und auch im Pentagon gibt es wieder Chaos. Und zwar soll laut der New York Times Hegseth, der das Pentagon leitet als Verteidigungsminister. Jetzt sind erneut Vorwürfe aufgetreten, dass weitere sensible Informationen auf einem zweiten Signal-Chat aufgetaucht sind. Ehemalige Mitarbeiter des Pentagon betonen gegenüber der New York Times und Politico, dass im Pentagon absolutes Chaos herrscht. Tja, der Zuspruch für Donald Trumps Wirtschaftspolitik wird immer schlechter. Neue Tiefs, selbst im Vergleich zur ersten Ära von Donald Trump, was seine Wirtschaftsleistungen betrifft, so der Nachrichtensender CNBC. Also Chaos und schlechte Noten für Donald Trump. Was China betrifft, wie gesagt, keine Zeichen von Fortschritt. Ab Anfang Mai sollen letztendlich gesehen auch die Waren, Warenpakete, die weniger als $800 Waren beinhalten, die aus China in die Vereinigten Staaten kommen, auch die werden jetzt einem Zoll unterliegen und chinesische Frachtschiffe, die in den USA anlegen oder Frachtschiffe, die von chinesischen Unternehmen betrieben werden, die sollen eine Sonderabfertigungsgebühr zahlen, berichtet das Wall Street Journal. Ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein versteckter Zoll. Wohlgemerkt, bei den Zöllen, die jetzt verhängt sind, wird ohnehin kaum mehr Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten stattfinden. Ja, China hat die Käufe von amerikanischem Soja und von Weizen und Mais im Prinzip komplett eingestellt. Man kauft jetzt nahezu nur noch in Brasilien ein, berichtet Nikkei. Brasilien ist hier ein Gewinner. Und amerikanisches Erdgas wird auch nicht mehr eingekauft von China. Wir sehen eine Abkopplung zwischen China und den Vereinigten Staaten, die weit über die Wirtschaft hinausgeht, so das Wall Street Journal, ein neuer kalter Krieg. Tja, also alles keine erfreulichen Nachrichten. Ansonsten muss man sagen, in einem Punkt hat Donald Trump Erfolge. Wir haben kaum noch illegale Grenzverhaftungen. Die sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit 1960, ne? Im Gegensatz zur Biden-Administration, die hier in der Tat vollends versagt hat. Das muss man sagen. Genauso wie die Biden-Administration bei der Regulatorik viel zu scharf durchgegriffen hat. Da war Biden Weltmeister. Also es war nicht alles nur herrlich unter Biden. Man muss allerdings sagen, was den selbst geschadeten Niedergang der USA betrifft, schlägt Trump im Prinzip trotzdem alle Rekorde. Naja, Wirtschaftsberater Hassett betont, das Weiße Haus führt Verhandlungen mit über 15 Nationen. Deals seien am Horizont. Naja, die brauchen wir langsam auch. Dann schauen wir uns mal die Schlagzeilen an von Unternehmensseite. Wir hatten schon am Wochenende die Meldungen, dass einige Boeing 737 MAX-Flugzeuge von China wieder zurückkehren, beziehungsweise die Maschinen mussten quasi wieder während der Lieferung quasi die Kehrtwende machen und zurück in die USA, weil chinesische Abnehmer sich weigern, die Flugzeuge in Empfang zu nehmen. Darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen. In diesem Jahr sollen 29 Boeing-Flugzeuge nach China geliefert werden. Ansonsten wieder Bericht in der Washington Post, dass internationale Reisen in die Vereinigten Staaten einbrechen. Auch das sorgt für Gegenwind in der heimischen Wirtschaft, im Touristikbereich, bei Fluggesellschaften, aber eben auch bei Hotels. So, ganz interessanter Bericht zu Pepsi und Coca-Cola. Dessen war mir gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Pepsi produziert das meiste Konzentrat in Irland. Coca-Cola produziert das meiste Konzentrat hingegen in Atlanta und Puerto Rico. Und kann daher die Folgen der Handelszölle im weiteren Sinne umgehen. Bei Pepsi sieht die Lage anders aus. Die werden stärker getroffen. Und JP Morgan hebt heute das Kursziel von Coca-Cola auf $78 an. Die Aktie wird mit Übergewichten empfohlen. Eine relativ defensive Aktie mit dem höchsten Umsatzwachstum in diesem Segment in diesem Jahr. Und abgesehen davon, der schwache Dollar kommt Coca-Cola natürlich auch zugute. Das trifft auch auf Pepsi zu, aber JP Morgan bleibt trotzdem nur bei Halten. Das Kursziel 159. Am 24. April werden hier auch Zahlen gemeldet. Hier dürfte das Quartal, was den Konsum in den USA betrifft, eher flau ausfallen. Im Snackbereich wie auch im Bereich der Getränke. So, ansonsten Nike, da berichtet das Wall Street Journal, es sei sehr schwer, die Sneaker quasi automatisiert herzustellen. Und daher wird Nike auch letztendlich unter dem Konflikt, dem Handelskrieg leiden. Nike produziert überwiegend in China und in Vietnam. Apple verliert in China weiter Marktanteile, ist jetzt nur noch auf Platz 5 abgerutscht mit einem Marktanteil von 13,7%. In der Autoindustrie, in der New York Times erneut berichtet, dass die Autohersteller versuchen, Washington darauf aufmerksam zu machen, wie hoch die Investitionen sind, die man mittlerweile in den USA getätigt hat, in der Hoffnung, dass Trump bei den 25% Zöllen zurückrudert. Ford wiederum hat die Lieferungen verschiedener Modelle an China eingestellt aufgrund der Handelsstreitigkeiten. Es drohen außerdem bei einigen Autoherstellern Produktionsausfälle aufgrund der Exportrestriktionen Chinas im Bereich der seltenen Erden. Bei Tesla auch wieder überwiegend negative Nachrichten. Die Produktion des Cybertruck sei deutlich gedrosselt worden aufgrund der einbrechenden Nachfrage, berichtet Business Insider. Aber guys, schaut euch mal das Feedback an zu den Leuten, die den Cybertruck gekauft haben. Die können einem ja fast leid tun. Ne? Also die Hiobsbotschaften, der falsche Kleber verwendet, ne? Und die Seitenteile fallen ab bis hin zu, ist gar nicht tauglich für Gelände. Und also die Berichte zu dem Cybertruck sind ja wirklich teilweise scary, muss man sagen. Und Reuters berichtet, dass die günstigere Variante, das Model Y, jetzt auch noch verspätet kommt. Und The Information berichtet, dass Elon Musk eine interne Studie beauftragt hat, was die Möglichkeiten des Robotaxis betrifft, also das Potenzial, die wirtschaftlichen Aussichten. Und leider ist diese interne Studie vernichtend negativ ausgefallen, so The Information. Trotzdem habe man sich dafür entschieden, die Produktion auszuweiten, obwohl die Produktion letztendlich gesehen der Robotaxis durch den Handelskonflikt auch gebremst wird. Also bei Tesla ist das Nachrichtenumfeld nach wie vor eher negativ. So, ansonsten haben wir Hewlett Packard Enterprise, der wird in den nächsten Tagen im Mai, um genau zu sein, ein Board-Meeting stattfinden, ob der CEO ersetzt wird. Da nimmt der Druck zu seitens einer Heuschrecke. Zum Schluss endlich auch etwas Positives, nämlich von Netflix. Die Ergebnisse waren sehr gut im letzten Quartal. Die operativen Margen beeindruckend, 31,7%. Die Wall Street hatte unter 29% erwartet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal wurden angehoben auf der Ertragsseite und auch bei den Margen. Es war übrigens das erste Quartal, in dem Netflix nicht die internationalen Nutzerzahlen gemeldet hat. Man will, dass sich die Wall Street zunehmend fokussiert auf Margen und Profitabilität und Umsätze und weniger auf die Abonnentenzahlen. Die Analystenkommentare zu Netflix sind sehr positiv. Wir haben auch breit davon steigende Kursziele. Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 1200 an, JP Morgan auf 1150, die KeyBank auf 1070, Canaccord auf 1200 und alle sagen im Prinzip das Gleiche. Das Unternehmen ist relativ immun in einem Rezessionsumfeld. Im Gegenteil, letztendlich gesehen müsste der Sektor eher noch profitieren. Leute gehen weniger aus, wollen mehr Entertainment zu Hause haben, da sei Netflix gut positioniert. So, zum Schluss noch ein Kommentar zu einer Aktie, die es zerrissen hat letzte Woche, United Health, ein Blue-Chip-Konzern, größter Gap-Down der Aktie letzte Woche in 27 Jahren nach enttäuschenden Ergebnissen und Aussichten. Und normalerweise sieht man in einem solchen Umfeld immer das gleiche Strickmuster. Bumm, am ersten Tag runter, wegen der News. Am zweiten Tag runter, wegen der Analystenkommentare, die folgen dann mit Abstufung. am dritten Tag Chance einer Stabilisierung. United Health also startet erneut schwach in den Tag. Die Bank of America senkt das Kursziel auf 560, die KeyBank auf 575, Oppenheimer auf 600. Alle diese Häuser haben den Einbruch nicht kommen sehen. Alle diese Häuser hatten Kaufempfehlungen, bleiben jetzt bei den Kaufempfehlungen. Man hofft, die Probleme werden in diesem Jahr bereinigt, mit besseren Karten dann in 2026. So werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick auf den Markt selber, auf den S&P 500 und vielleicht mal eine Worst-Case-Guidance. Erstmal ist die Marke von 5.150 im S&P 500 durchaus noch vergleichsweise stabil. Die müssen wir erstmal durchbrechen. Wenn die nach unten durchbrochen wird, ne, dann sollte man sich vielleicht die zweite Messlatte mal vor Augen halten. Der 200-Wochen-Durchschnitt ist historisch betrachtet eine Marke gewesen, in der der S&P oft einen Boden gefunden hat. Das würde allerdings bedeuten, dass der S&P 500 noch auf knapp unter 4.800 Punkte sinkt, bevor letztendlich gesehen ein Boden erreicht ist. Charlie Munger, ne? Gott hab ihn selig, ne? Charlie Munger von Berkshire Hathaway hatte immer gesagt, wenn man um die 200-Wochen-Linie einsteigt, bei großen Blue-Chip-Werten mit guter Qualität, konnte man den S&P 500 über einen längeren Zeitraum mit einer überdurchschnittlichen Marge schlagen. Also bei allem Pessimismus aktuell im Markt vielleicht eine ganz gute Guidance, um letztendlich gesehen vielleicht etwas zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen. Ich wünsche einen guten Handelstag, auch wenn Europa Feiertag hat. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.